Ist Deutschland der kranke Mann Europas? Diese Frage wollen wir heute mal ganz wortwörtlich verstehen. Denn tatsächlich ist der Krankenstand in Deutschland im europäischen Vergleich relativ hoch. Im ersten Quartal 2024 waren durchschnittlich rund 6,8% der Beschäftigten in der gesetzlichen Krankenversicherung krankgeschrieben. Dieser Wert ist im Vergleich zu den Vorjahren nochmals gestiegen. So eine fiese Grippe ist aber nicht nur für die Betroffenen belastend, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Warum? Das erklären wir in dieser Episode.
Makroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroscope. Mein Name ist Philipp Eins. Und mir gegenüber beim VfA in Berlin-Mitte sitzt hoffentlich kerngesund mein Co-Host, Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
So Pi mal Daumen, wie viele Krankentage hattest du denn jetzt im vergangenen Jahr?
Im vergangenen Jahr war ich relativ häufig, also für meine Verhältnisse relativ häufig krank. Also ich erinnere mich an dreimal wirklich bettlägerige, fiebrige Erkältungen, die mich da hingerafft haben.
Ja. Ja, so grippeartige Erkältung, das kann ja auch ganz schön lange dauern. Ich habe auch mal überlegt, wie es bei mir war. Ich bin natürlich selbstständig, ne? Da fehlt man gefühlt zumindest immer weniger.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man für sein eigenes Brot zuständig ist und sich selbst sozusagen bezahlt, dann geht man da an der Stelle ein bisschen sorgsamer mit der Arbeitskraft um, kann sich da kaum rausnehmen. Da haben es dann diejenigen, die in der Sozialversicherung sind, natürlich deutlich besser.
Wir wollen natürlich aber nicht unterstellen, dass die gerne fehlen am Arbeitsplatz. Das hat natürlich ganz oft auch handfeste Gründe. Und wenn wir da in die Zahlen schauen, also 2023, da fehlten ArbeitnehmerInnen in Deutschland durchschnittlich 15,2 Tage aus gesundheitlichen Gründen. Und wenn wir jetzt mal schauen, na, was sind da Gründe? Das sind einmal Muskel- und Skeletterkrankungen, psychische Beschwerden, aber auch Atemwegserkrankungen. Werden wir alle immer kränker, kann man das so sagen?
Ja, wir beobachten zumindest über die letzten Jahre, dass die Krankentage immer weiter ansteigen. Das hat was damit zu tun, dass die Bevölkerung älter wird. Damit wird man anfälliger auch für Erkrankungen. Damit bekommt man mehr Leiden, die man im Alter zu spüren bekommt. Und damit steigt natürlich auch der Krankenstand. Das ist also ein demografisches Phänomen, was uns im Trend jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt.
Und dann wahrscheinlich auch erhalten bleibt. Das alles, das hat eben auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das hast du und der VfA, ihr habt das gemeinsam untersucht. Hören wir uns doch mal genauer an, was ihr da rausgefunden habt.
Der hohe Krankenstand in Deutschland hatte 2023 erhebliche negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung des Landes. Hier ein Überblick. Ohne die überdurchschnittlich hohen Krankenstände wäre die deutsche Wirtschaft 2023 um etwa 0,5% gewachsen. Stattdessen schrumpfte sie nach Berechnungen des VfA um 0,3%. Der Krankenstand drückte die Wirtschaftsleistung also um 0,8 Prozentpunkte. Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch krankheitsbedingte Ausfälle von ArbeitnehmerInnen wird auf 26 Milliarden Euro beziffert. Diese Summe hätte erwirtschaftet werden können, wäre der Krankenstand nicht so hoch gewesen. Besonders betroffen war die Industrie, wo bis zu 10 Milliarden Euro der Wertschöpfung verloren ging. Dies entspricht etwa 1% der gesamten Wertschöpfung im industriellen Sektor. Mit Blick auf die Branchen fielen die Krankenstände unterschiedlich aus. Etwa 70% des Produktionsausfalls trafen die Fahrzeugbau und Maschinenbau sowie die Metall-, Elektro-, Pharma- und Chemieindustrie. In der Metallerzeugung war der Krankenstand mit 6,8% am höchsten.
Ja, das waren jetzt doch überraschende Zahlen, zumindest für mich. Und was ich mich als erstes gefragt habe, wie kann sich ein Arbeitsausfall unmittelbar auf die Wirtschaftsleistung ausüben? Also, wenn wir beide krank sind, dann müssen wir jetzt vielleicht unsere Podcast-Aufnahme verschieben um 1 oder 2 Wochen. Aber die Rechnung, die schicke ich euch trotzdem.
Das ja. ist richtig.
Auf Mit der leichter einen, Verzögerung vielleicht, ja.
Genau, aber dir fehlt die Zeit, um noch einen weiteren Podcast aufzuzeichnen. Also du kannst dich ja nicht teilen und du hast die Antwort ja gegeben. Also wenn du krankheitsbedingt ausfällst, dann fehlt dir Einkommen. Und dieses Einkommen muss erwirtschaftet werden. Das fällt ja auch nicht einfach so vom Himmel, sondern das sind reale Tätigkeiten, die dahinter stehen. Das ist jetzt im Fall einer Dienstleistung wenig handfest, aber wenn man in einer Produktionslinie steht und die für 2 Tage einfach stillsteht, dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, ob ein Produkt termingetreu ausgeliefert werden kann und wie viel man davon ausliefern kann. Wenn wir gar keinen Einfluss der Krankheit auf die Wirtschaftsleistung hätten, dann sollten wir uns alle mal fragen, warum wir morgens überhaupt aufstehen. Also das wäre ja die umgekehrte Frage, warum stehen wir dann auf? Also das hat natürlich einen engen Zusammenhang. Die Zahlen überraschen natürlich. Ich war auch anfänglich überrascht, dachte mir, kann denn das sein? Sind die Schäden wirklich so groß? Aber wenn man so das Ganze mal in Arbeitsstunden umrechnet und dann auch in Personentage oder in Einzel- oder Vollzeitäquivalente, wie man so schön sagt, dann kommt man da auf beträchtliche Summen, die da an Arbeit schlicht und ergreifend weggefallen sind. Und das zu kompensieren ist gar nicht so einfach.
Also mit der Produktion, wenn Band stillsteht, das leuchtet mir natürlich unmittelbar ein. Ja, dann gibt es einfach ein Auto weniger, ja, wenn es nicht genügend Beschäftigte gibt, die da eben wirklich dran werkeln können. Jetzt gibt es aber in manchen Branchen, in manchen Gewerken ja auch eine gewisse Flexibilität, habe ich mal auch in einem Interview mit dir gelesen. Da hast du es so beschrieben als Flexibilitätspuffer. Also Beispiel Restaurant, ja, wenn jetzt ich meinen Kaffee bestelle, es gibt zu wenig Personal, dann kommt der Kaffee ein bisschen später.
Genau, das wäre ein Beispiel, wo einem das vielleicht im Alltäglichen gar nicht so sehr auffällt, dass man da an der Qualität dann Einschränkungen erlebt, die dann krankheitsbedingt auftreten. Wenn eben ein Kellner, eine Kellnerin weniger im Restaurant arbeitet, dann dauert das dann einen Augenblick länger. Die Dienstleistung wird erbracht, vielleicht etwas weniger über den Tag gestreckt, aber man hat Möglichkeiten, das zu kompensieren. Und diese Möglichkeiten sind relativ groß. Man sagt, mit einem Tag Arbeitsausfall geht ein halber Tag Wirtschaftsleistung verloren. Das bedeutet, man kann das auffangen, indem man früher oder später produziert, indem man aber auch Überstunden anderer Beschäftigter einplant oder indem man sich eben flexible Zeitarbeitskräfte dazuzieht, die dann eben für den Ausfall anderer einstehen. Das gibt es, an Möglichkeiten und das wird auch aktiv genutzt.
Es klingt jetzt aber wahnsinnig komplex, also weil da so viele Faktoren reinspielen, ne? Eben genau diese Flexibilität auf der einen Seite, dann aber auch ja einfach sehr unmittelbare Auswirkungen auf Produkte, ne? Also es ist sehr vielschichtig. Wie könnt ihr denn trotz dieser Vielschichtigkeit so ganz exakte Zahlen berechnen?
Ja, die Exaktheit ist an der Stelle vielleicht etwas trügerisch. Wir können Größenordnungen beziffern und das ist das, was wir eigentlich auch vorhatten. Wir haben gesagt, es sind beträchtliche Stunden, die ausfallen, haben dann in statistischen Modellen untersucht, wie stark die mit der Wirtschaftsleistung zusammenhängen. Also rein rechnerisch haben wir einen doppelt so hohen Stundenausfall, wie wir letztlich weniger Wirtschaftsleistung haben. Das lässt sich eben über Korrelationen abschätzen. Dann weiß man, wie das historisch zusammengehangen hat und wie so die Flexibilität im Wirtschaftssystem ausschaut. Das ist in jeder Krankheitswelle dann aber nochmal Spezifika gibt, die man eben in diesen statistischen Modellen nicht abbilden kann und die man auch letztlich niemals erfahren wird. Das ist natürlich auch klar. Also wir können hier Größenordnungen abbilden. Am Ende ist es nicht so wichtig, ob es 0,7 oder 0,8 Prozentpunkte Wirtschaftsleistung waren, die verloren gegangen sind. Die Größenordnung ist so beträchtlich, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man damit umgeht.
Das heißt, der Trend ist eigentlich entscheidend. In welche Richtung geht das, ne?
Genau. Und die Größenordnung für sich genommen ist auch entscheidend. Mhm. Wenn ich hier über nicht mal ein Zehntel spreche, dann müssen wir da nicht drüber reden. Dann ist es die Unschärfe der Statistik. Aber in dem Fall ist es eben so groß, dass man da nicht drüber hinwegsehen kann.
Jetzt schwächelt die Wirtschaft ja nicht nur wegen der Krankenstände, sondern es gibt praktisch dem Ganzen nochmal das Salz in die Suppe sozusagen, ja, der Wirtschaftsschwäche. Könnte man nicht sagen, naja, wenn die Wirtschaft ohnehin schwächelt und die Produktion gar nicht voll ausgefahren ist, ja, da ist der Krankenstand auch gar nicht so entscheidend?
Ja, da gibt es eine gewisse Heterogenität zwischen den Branchen. Es gibt Wirtschaftsbereiche, denen es momentan überhaupt nicht gut geht. Das sind vor allen Dingen die energieintensiven Branchen, die nach wie vor darunter leiden, dass dieser Kostenschock im Bereich des Gases vor allen Dingen zugeschlagen hat. In den Bereichen fällt das nicht so sehr ins Gewicht, wenn dort eben auch Beschäftigte krankheitsbedingt ausfallen. Andere Branchen hingegen sind gut ausgelastet. Also es gibt Bereiche, in denen nach wie vor der Fachkräftemangel groß ist, wo eben händeringend versucht wird, Menschen einzustellen. Und dort fällt das dann eben besonders ins Gewicht, wenn dann auch noch die Krankheit dazu kommt, wenn man ohnehin schon unterbesetzt ist. Und da muss man dann eben ein bisschen hinschauen. Wir haben das versucht, über die Überstunden abzubilden, zu gucken, naja, wo wurden denn mehr Überstunden gemacht als in anderen Bereichen? Das zeigt so ein bisschen, wo die Knappheiten am Arbeitsmarkt größer sind.
Die Industrie ist ja besonders stark betroffen von diesem Phänomen. Liegt es auch daran, dass der Fachkräftemangel in der Industrie so groß ist, oder gibt es da noch andere Gründe?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt einerseits den Faktor Fachkräfte. Natürlich hier vor allen Dingen das Expertenwissen, was da teilweise wirklich ganz oder sehr fehlt, das macht sich bemerkbar. Das ist das eine. Das andere sind aber auch standardisierte und automatisierte Prozesse, die darauf ausgelegt sind, dass sie eben unter einer bestimmten Besetzung stattfinden. Und wenn da eben 1, 2, 3 Personen in dieser Besetzung fehlen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf diesen Produktionsprozess, der dann eben nicht durch verzögertes Liefern eines Kaffees an einen Esstisch kompensiert werden kann, sondern wo dann ganze Prozesse aus sich heraus nicht mehr funktionieren. Das ist in der Industrie, nämlich einer standardisierten Fertigung in großen Mengen, fällt das dann eben besonders stark auf.
Greifen wir mal die Pharmabranche raus. Auch die ist ja stark betroffen. Ist das genau das Problem, dass da auch viel Automatisierung im Spiel ist, oder was siehst du da noch?
Ja, in der Pharmabranche kommen auch wieder mehrere Faktoren zusammen. Einerseits sind dort schon Fachkräfte besonders knapp, gerade auch in den Produktionen. Dort gibt es besondere Anforderungen auch an die Qualifikation, das Expertenwissen, den Umgang im Bereich der Hygiene, verschiedene wirklich spezialisierte Ausbildungen, die da benötigt werden. Da ist das Personal jetzt schon knapp. Die Auslastung ist gut, die Auslastung ist relativ hoch. Das heißt, man hat dort schon Knappheiten, und da macht das sich durchaus bemerkbar, dass durch diesen höheren Krankenstand dann eben auch das Arbeitsangebot eingeschränkt ist.
Interessant finde ich auch, dass das alles wie so eine Kette in Gang setzt. Also alles hat Folgen. Ne? Es gibt noch weitere Beteiligte, die nicht sehr froh sein dürften über einen hohen Krankenstand. Der Staat zum Beispiel, der nimmt schätzungsweise 15 Milliarden Euro weniger Steuern ein. Und auch die Krankenkassen, die dürften ja ächzen unter höheren Kosten.
Völlig richtig. Die Krankenkassen haben natürlich als allererstes mal die Kosten der Krankheit zu tragen und der Heilung. Das ist ihre Aufgabe. Dafür sind sie eingerichtet worden. Sie haben aber gleichzeitig geringere Einnahmen, also höhere Kosten, gleichzeitig geringere Einnahmen, weil die Lohnsumme geringer ausfällt. Also da fehlt etwas in der Kasse. Da haben wir gesagt, das sind über 5 Milliarden Euro in den letzten 2 Jahren gewesen, also beträchtlich. Für die Steuereinnahmen ist das natürlich entsprechend auch Gift, wenn man geringere Umsätze zu versteuern hat, wenn man weniger Arbeitskraft oder Lohnsteuer zu bezahlen hat, dann macht sich das bemerkbar. Und auch das sind Größenordnungen, wo wir jetzt wenn wir über Haushaltslöcher reden, wo wir froh wären, wenn wir dieses Geld in der Kasse hätten.
Dass Krankheitswellen und Pandemien sich auf die Wirtschaft auswirken, das gab es schon häufiger, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen. Manchmal waren die wirtschaftlichen Folgen von eher kurzer Dauer, aber nicht immer. Hier ein paar Beispiele.
Das jüngste Beispiel aus der Geschichte ist nur wenige Jahre alt: die Covid-19-Pandemie. Im Jahr 2020 schrumpfte die deutsche Wirtschaft infolge des Lockdowns um 3,7%. Besonders stark betroffen waren die ersten beiden Quartale des Jahres, in denen das Bruttoinlandsprodukt jeweils um 2% und knapp 10% zurückging. Die Folge: Kurzarbeit in den Betrieben und steigende Arbeitslosigkeit. Trotz eines starken Einbruchs erholte sich die Wirtschaft im dritten Quartal 2020 um 8,5%, unterstützt durch umfangreiche staatliche Hilfsprogramme. Die spanische Grippe in den Jahren 1918 und 1919 hinterließ ebenfalls Spuren in der Wirtschaft. Diese Pandemie führte zu erheblichen Produktionsausfällen, da viele Arbeiter erkrankten. Viele von ihnen kostete die schwere Grippe sogar das Leben. Die Wirtschaft erholte sich nur allmählich, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen waren noch lange spürbar. Etwas weniger bekannt, die Pocken- und Typhusepidemien im 19. Jahrhundert. Besonders die Pocken forderten viele Todesopfer, was zu einem Rückgang der Arbeitskraft und damit zu Produktionsverlusten führte. Durch eine bessere öffentliche Gesundheitsversorgung und Hygiene wurden die Krankheitsfälle langfristig verringert und die Wirtschaft wurde widerstandsfähiger.
Gerade das letzte Beispiel zeigt ja doch recht deutlich, mehr Vorsorge hilft der Gesundheit und auch der Wirtschaft. Lernen wir noch was aus der Geschichte?
Ja, wir lernen Verschiedenes. Also die Hygienefrage ist eine gewesen, die ganz wichtig war und die wir ja jetzt auch während Corona wieder neu gelernt haben. Also das ist ja jetzt nichts, was uns völlig überraschen sollte, aber trotz alledem, wir haben uns da an teilweise grundlegenden Dinge wie dem vernünftigen Händewaschen abgearbeitet.
Es war die ganze Haut schon rot, so wurde gescheuert zum Teil, ja.
Genau, auch Desinfektionsmittel, das einzusetzen und all das oder Alltagsmasken zu tragen, das waren ja so Dinge, die uns da in Corona neu begegnet sind, die aber auch gelernt wurden. Also die Hygiene war ein wichtiger Durchbruch sozusagen in der Sicherung oder in der Prävention letztlich. Und das geht maßgeblich auf diese Ereignisse zurück. Ein Lernen, was wir aus der spanischen Grippe mitgenommen haben, ist, dass wir mit Gesundheitskrisen länger zu kämpfen haben, als man das ursprünglich annimmt. Also die Folgen sind längerfristiger. Das wirkt sich über das geringere Produktionspotenzial, so sagt man das als Ökonom, technisch aus. Das bedeutet, wenn weniger Menschen zur Verfügung stehen, weil sie gestorben sind, schlicht und ergreifend, dann hat man auch weniger Möglichkeiten zu produzieren. Und das verlangsamt die wirtschaftliche Erholung und bremst natürlich auch die wirtschaftliche Dynamik eines Landes. Das sind so Sachen, die man aus den vergangenen Grippe- oder Pandemieereignissen lernen kann. Wir haben aber auch jedes Jahr, und das muss man gar nicht so sehr in die Vergangenheit gucken, wir haben aber auch jedes Jahr immer diese kleineren Ereignisse, nämlich Grippewellen. Mhm. Auch das ist etwas, was uns immer wieder Wirtschaftskraft kostet und wo wir auch immer wieder zusehen sollten, dass wir genau diese Wellen eigentlich brechen, um auch wirtschaftlich, nicht nur gesundheitlich, sondern eben auch wirtschaftlich nicht zu großen Schaden davon zu tragen.
Ich finde es interessant, dass du gerade meintest, dass auch so Pandemien ja doch sehr langfristige wirtschaftliche Folgen haben. Gefühlt ist die ganze Covid-Pandemie, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir so gefühlt schon Jahre weg, ja, noch viel länger, als es wirklich weg ist. Und auch wirtschaftlich scheint sich das ja inzwischen erholt zu haben. Oder würdest du jetzt da mit volkswirtschaftlichem Blick drauf gucken und sagen, naja, so weit sind wir noch nicht?
Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass wir während der Covid-Pandemie sehr wenig investiert haben. Die Maschinen und Anlagen sind dadurch älter geworden, in Anführungsstrichen. Wir sind also weniger modern, als wir das ohne eine Pandemie gewesen wären. Und das Zweite ist, und das unterschätzen viele, ist, dass in der Corona-Zeit die Bildung für viele deutlich schlechter stattgefunden hat, als wir uns das eigentlich wünschen würden. Also die Folgen, die Langzeitfolgen aufgrund dieser fehlenden Bildung während der Corona-Pandemie, die werden wir erst in den nächsten Jahren erleben. Das beginnt in der Grundschule, im frühkindlichen Alter, geht aber bis eben in die Universitäten, wo teilweise Studierende den Hörsaal das erste Mal nach 2 Jahren ihres Studiums gesehen haben.
Das heißt, da wären Fachkräfte nicht so entsprechend ausgebildet, wie es hätte sein müssen. Und das macht sich später bemerkbar.
Das macht sich bemerkbar. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Da gibt es Kollegen und Kolleginnen anderer von Instituten, die da genau dazu forschen. Und die sagen eben, dass jeder Monat weniger Bildung erhebliche Kosten gesamtwirtschaftlich mit sich bringt, weil das Bildungsniveau insgesamt sinkt.
Kommen wir mal zu den Krankenständen heute. Die bewegen sich auf hohem Niveau, auch im europäischen Vergleich. Und vor allem, sie scheinen auch nicht mehr wirklich runterzugehen. Das fand ich jetzt auch interessant in deiner Untersuchung. Was können wir denn tun, um die Krankenstände zu minimieren?
Ja, zunächst einmal der internationale Vergleich, den haben wir bewusst mal reingenommen, weil es ja auch um die Frage geht, warum entwickelt sich Deutschland konjunkturell so schwach? Und ein Faktor ist eben tatsächlich, dass wir in Deutschland einen höheren Krankenstand sehen als in anderen Volkswirtschaften, gerade mit Blick auf die USA oder eben auch Richtung Australien haben wir bewusst mal reingenommen, weil das eben andere Kontinente sind. Dort entwickelt sich der Krankenstand günstiger, dementsprechend ist die Erholung dort ausgeprägter. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir auch mit den längerfristigen Folgen der Corona-Pandemie in gewisser Weise umgehen müssen. Viele sprechen davon, dass es auch ein bisschen das Immunsystem ist, was anfälliger geworden ist, dadurch, dass wir lange eben keine Grippe in Anführungsstrichen hatten, dass deshalb auch die Krankenstände hoch sind. Wir sehen aber auch eben einen höheren Anteil von psychischen Erkrankungen. Auch das spielt sicherlich, hat sicherlich auch einen Grund in Corona und den Nachwirkungen. Da müssen wir noch mal genauer hinschauen, wie sich das eben in diesem oder auch im nächsten Jahr entwickelt, ob wir da mit strukturellen höheren Krankenständen zu tun haben und was man dagegen machen kann.
Corona gab es ja nur weltweit, dennoch Atemwegserkrankungen, die sind in Deutschland auffällig häufig, ja, und führen auch häufig zu Ausfällen. Vorsorge könnte man sagen, naja, da gibt es natürlich eine Grippeimpfung. Wenn jetzt viele HörerInnen sagen, naja, klar, Gespräch im Pharmaverband, da rät jetzt der Pharmaverband zur Impfung.
Naja, Prävention im Allgemeinen ist, glaube ich, etwas, was man bislang zu wenig mitdenkt. Das Gesundheitswesen ist nicht darauf ausgelegt, die Menschen gesund zu halten, sondern im Grunde genommen die Krankheiten zu kurieren. Und die Investition in die Gesundheit wird wenig honoriert. Ärzte werden dafür honoriert, dass sie eben Krankheit behandeln. Das ist erstmal grundlegend in diesem System angelegt und wir sollten darüber nachdenken, wie man das auf andere Beine stellt. Und dazu zählt beispielsweise eben auch, dass man systematisch eben den Impfschutz steigern sollte. Und das kann man tun, indem man eben in Betrieben stärker impft, dass man eben genau diese betriebsärztlichen Strukturen nochmal stärker nutzt, um dann eben den Impfschutz zu erhöhen, Grippewellen, Grippeimpfungen durchzuführen. Da vielleicht eben neben den gesundheitlichen Abwägungen auch eine Empfehlung dafür ausspricht, dass jüngere Altersgruppen mitgeimpft werden, damit eben die wirtschaftlichen Schäden geringer bleiben. Das alles lässt sich beziffern und das ist keine hohe Mathematik, die man da braucht, um auszurechnen, dass man daraus auch Vorteile ziehen kann.
Impfschutz ist ja wirksam, das ist ja auch soweit klar belegt und bewiesen. Interessant aber noch der andere Punkt, den du angesprochen hast, zielt auch so ein bisschen das Umdenken im Kopf dazu. Also während Corona sind ja viele zu Hause geblieben. Gefühlt ist es heute so, dass sich viele auch mit Husten und Schnupfen wieder zur Arbeit schleppen und da ja auch viele anstecken. Brauchen wir da so ein bisschen mehr Selbstfürsorge und Achtsamkeit an der Stelle?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eben das Bewusstsein zu haben, jetzt bleibe ich zu Hause, weil ich damit eben auch meine Kolleginnen und Kollegen im Zweifel anstecke, wenn ich zur Arbeit gehen würde. Das hat man während Corona im Übrigen auch gut gelernt. Also da war ja sehr klar, wenn man infiziert ist, dann hat man sich zu isolieren. Da sollte man jeden Ansteckungsweg vermeiden. Und wenn das tatsächlich ein Lernen ist aus dieser Krise, dann ist das sicherlich nichts, was man prinzipiell schlecht finden sollte. Im Gegenteil, es würde vielleicht das Bewusstsein für die Krankheit und für die Notwendigkeit, sich auszuruhen, stärken.
Das heißt, wir sind selber auch ein Stück weit verantwortlich, dass es uns gut geht, indem wir da mehr auf uns aufpassen, auch schauen, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, sorgen wir vor, zum Beispiel durch eine Impfung. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen und die Gesundheitspolitik. Wo stehen die in der Verantwortung? Was sollten die tun?
Ja, Unternehmen haben als allererstes mal ein Interesse daran, dass natürlich ihre Produktionsprozesse und ihre unternehmerischen Prozesse weiterlaufen. Also wir als Unternehmen hat man ein eigentlich aus sich heraus starkes Interesse an einer gesunden Belegschaft. Das bedeutet, man muss erstmal gute Arbeitsplätze anbieten mit entsprechenden Präventivangeboten. Das reicht neben dem Impfschutz auch darüber, ob man beispielsweise ergonomisch sitzt, ob man vernünftige Bildschirme hat und. Also den Gesundheitsschutz insgesamt eben zu denken. Das ist, denke ich, natürlich einerseits reguliert, aber eben auch betriebliche Aufgabe, das entsprechend umzusetzen. Gesundheitspolitisch sollte man die Präventivgedanken doch stärker in den Vordergrund rücken, also auch dort das Impfen eben belohnen, vielleicht Transparenz herstellen darüber, welchen Impfschutz man sinnvollerweise benötigt, auch gedanklich vielleicht mit einzubeziehen, dass man volkswirtschaftliche Schäden vermeiden kann, wenn man entsprechend Präventivmaßnahmen einführt. Also Krankheit verhindern ist meistens günstiger, als dann die Krankheit auszukurieren. Das vielleicht in den Blick zu nehmen, wäre die politische Aufgabe.
Nicht immer hilft eine Impfung, wie jetzt zum Beispiel bei der Grippe, wenn wir jetzt mal psychische Erkrankungen nehmen. Da ist die Vorsorge sicherlich etwas komplexer. Werden Arbeitsverdichtung und Stress am Arbeitsplatz nicht ernst genug genommen, auch von Unternehmen nicht?
Also ich glaube, dass diese Themen mittlerweile sehr ernst genommen werden. Und die psychische Belastung und das, was daraus entstehen kann, auch erkannt wird, dass das eben nichts ist, was man sich als Unternehmen leisten kann. Dafür sorgt allein der Fachkräftemangel, der eben die Möglichkeiten zur Kompensation solcher Ausfälle deutlich einschränkt. Insofern bin ich da optimistisch, dass man diese Themen doch sehr viel mehr in den Blick nimmt, als man das vielleicht vor 10, 15 Jahren getan hat. Was wir jetzt aktuell sehen, auch in der Krankenstatistik, ist, dass diese Krankheiten oder diese Schwierigkeiten zunehmen. Das ist einerseits Ausdruck dessen, dass wir vielleicht in der Arbeitswelt noch mal ein bisschen was verändern müssen. Vielleicht müssen wir nochmal nachdenken, wie man Stress reduzieren kann.
Wie könnte das gelingen?
Beispielsweise durch dynamischere Arbeitszeitmodelle, wo man dann entsprechend die Arbeitsmöglichkeiten flexibilisiert, sodass das besser in den Alltag integriert werden kann. Gerade wenn man an junge Familien denkt, wo dann eben Beruf und Familie zusammenkommen muss und welchen Stress das verursachen kann. Aber auch im Bereich dann sozusagen der Pflege, ja, also wenn ältere Menschen dann betreut werden müssen, diese Situation eben besser zu gestalten, kann das Stressniveau senken. Das, denke ich, sind ganz, ganz wichtige Punkte.
Nun gab es ja während der Covid-Zeit auch das große Experiment mit Homeoffice. Also viele sind sozusagen in die Heimarbeit gegangen, waren da auch relativ flexibel. Dennoch scheint es ja nicht auf die Statistik, auch gerade bei psychischen Erkrankungen, sich niedergeschlagen zu haben. Also nur Flexibilität allein wird wohl nicht helfen.
Ich glaube, während der Covid-Pandemie war es eine erzwungene Flexibilität, die man schnell herstellen musste. Mhm. Und man hat wenig darauf geachtet, dass es auch zum Wohlbefinden dazugehört, dass man in Gesellschaft ist. Also wenn jemand ganz alleine in seiner Kammer für Wochen dann sitzt und seiner Tätigkeiten nachkommt und keinen Kontakt nach außen hat, dann ist auch da gut belegt, dass das auf die Psyche durchschlägt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, wenn wir eine andere Arbeitswelt haben, wenn wir mehr von mobil arbeiten, flexibler in den Teams sind, dann müssen wir natürlich auch die Infrastruktur und all das, die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Menschen eben eingebunden sind und sich eben diesen sozialen Gefügen wiederfinden. Das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung.
Sprechen wir mal über Rücken, auch ein schwieriges Thema, also auch etwas, was zu viel Krankschreibung führt, nämlich Muskel- und Gelenkerkrankung. Unsere Gesellschaft wird immer älter, du hast das erwähnt. Braucht es da auch neue Ideen, wie man am Arbeitsplatz gesund älter wird?
Ja, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil ich genau alle Fehler mache, die man da so machen kann, wahrscheinlich.
Kein Stehtisch, immer mit krummem Rücken vorm Rechner.
Na, ich stehe sehr viel, aber ich stehe eben wahrscheinlich auch ausschließlich. Man soll das ja alles irgendwie durcheinander bringen. Ja, natürlich. Also, wenn wir insgesamt älter werden, dann müssen wir uns mit den Altersleiden auch intensiver befassen. Und dazu zählen natürlich genau solche Themen. Da muss man entsprechend Vorsorge treffen. Ergonomie etc., all das, was im Bereich der Prävention läuft, sollte da genauso Anwendung finden.
Nun gibt es ja auch diverse Arbeitsschutzverordnungen, die das alles regeln, auch was am Arbeitsplatz Vorschrift ist, auch was präventiv empfohlen ist. Gehen die nicht weit genug oder werden die einfach nicht ausreichend angewendet, wenn man so die Zahlen unterm Strich anschaut?
Ich glaube, dass diese Arbeitsschutzvorgaben sehr streng angewendet werden. Das wird ja auch sehr häufig kontrolliert. Daran wird es sicherlich nicht scheitern. Ich glaube, es geht darum, wie das im Arbeitsalltag dann umgesetzt und gelebt wird. Und da würde ich mir eher die größeren Sorgen machen. Wir wissen auch das aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass man solche Regelungen zwar einführen kann, aber das Adaptieren und das Annehmen dieser Regeln das Zentrale ist, damit das überhaupt eine praktische Relevanz entfaltet. Und da kann man vielleicht über Nudging kleinere Goodies vielleicht mehr erreichen, als wenn man noch strengere Regeln einführt.
So zum Schluss, wenn du jetzt so drei Punkte nennen würdest, die auf jeden Fall helfen könnten, die Krankenstände zu reduzieren, was würdest du empfehlen?
Ja, ich würde Prävention empfehlen. Das ist das allererste. Wenn wir uns da Gedanken über das Gesundbleiben machen, dann ist es etwas, was sicherlich hilfreich ist. Das zweite ist, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wie man eben das Arbeitsumfeld so gestaltet, dass es attraktiv ist, dass man sich eingebunden fühlt, dass man eben gehört, gesehen wird als Beschäftigter, als Beschäftigte, dass man eben merkt, die Unternehmen interessieren sich dafür. Und das wäre auch der dritte Punkt, als Unternehmen tatsächlich sich dafür interessieren, wie geht es meiner Belegschaft? Und das hat unterschiedlichste Dimensionen. Das kann von der Grippe reichen bis hin zu der Frage, wie wohl fühlen sich eigentlich die Menschen im Haus? Da eben ein Umfeld schaffen, was eben ein angenehmes Umfeld ist, ist sicherlich hilfreich. Und das ist meine persönliche Meinung. Man kommt da als Arbeitgeber auch nicht mehr drum herum, wenn man gute Talente gewinnen möchte. Die werden nämlich immer knapper.
Wie ein hoher Krankenstand die Wirtschaft schwächt und was wir dagegen tun können, das war Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Danke, dass du da warst, Klaus.
Danke, Philipp.
Und falls Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos des VfA finden Sie unter www.vfa.de. Bis ganz bald, ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.